wir stehen möglicherweise vor einer Art innerem Bürgerkrieg. Er selber hat null Interesse daran, dass die anderen die Zölle abschaffen gegen die USA. Null. Wenn jetzt die Märkte nicht mehr negativ reagieren, also nicht mehr verstärkt negativ reagieren, wird Trump weiter durchziehen.
Servus Leute, es geht gerade richtig heiß zu an der Börse. Es geht natürlich gleich los mit dem Interview, aber vorher ganz, ganz wichtig. Wie agiert man jetzt? Es ist ein Crash, wir brauchen nicht drum herum reden. Schwarzer Montag, die Kurse schon wieder tiefrot. Ich werde heute nachkaufen. Das Wichtige ist aber, das mit Strategie zu tun. Und wie machen das die Profis? Unser Guide, so kaufen Profis strategisch nach, den kannst du dir jetzt kostenlos runterladen, wie man das wirklich mit Hand und Fuß macht. Link unten, der erste in der Beschreibung, gratis zum Download. Und jetzt viel Spaß beim Interview.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Ich glaube, da haben sich einige von euch drauf gefreut. Einige haben ihn auch schon gefordert. Und zwar ist es Markus Fugmann von Finanzmarktwelt. Fugi, servus.
Servus Mario, schön wieder hier zu sein.
Markus, sehr schön, dass du wieder hier bist und du hast auch einen sehr spannenden eigenen Kanal. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Den verlinke ich euch natürlich auch unten, aber die meisten, viele von euch kennen wahrscheinlich auch deinen Kanal. Jetzt bist du ja schon eher der Bär. Wir haben ja das Format Bulle Bär gemacht beim allerersten Mal. Das war, glaube ich, letztes Jahr im Juni, wenn ich richtig erinnere. Und jetzt bist ja du gerade als Bär, wenn wir das mal so sehen wollen, da hast du ja gerade richtig Oberwasser. Fühlst du dich besser als
ich? Ja, also mir geht's so hervorragend, Mario, dass ich gar nicht mehr. Na, sagen wir so, was erstaunlich ist aus meiner Sicht, ist die Fehleinschätzung der Wall Street, was Trump betrifft. Ja? Und das ist der Grund, warum jetzt dieser Schock so groß ist, muss man sagen, dass man einfach gedacht hat, das ist ein Businessman wie wir, der will auch Kohle machen so und ein bisschen Zölle, Verhandlungsmasse, fertig. Mhm. Und dann machen wir Business as usual wie in der ersten Amtszeit. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt diesen Schock auslöst. Der meint es wirklich ernst. Das ist ein Ideologe, der hat ein Fernziel, eine Vision, eine Ideologie und die sagt, wir müssen Produktion zurück in die USA holen. Damit wir das unterbinden, was wir als Fehlentwicklung einer gesamten Gesellschaft sehen und vor allem, damit wir das erreichen, was wir erreichen müssen im Falle dessen, dass wir Konflikte haben. Letztendlich ist das eine Art Kriegsvorbereitung, nämlich autark zu sein, Produktion zurückzuholen, nicht angewiesen zu sein auf Aluminiumstahl aus dem Ausland, sondern all das selber produzieren zu können.
Kriegsvorbereitung, meinst du dann auf China blickend oder?
Auf jeden Fall für einen großen Konflikt gewappnet zu sein. Und dieser Konflikt ist letztendlich der Konflikt um die absolute Dominanz, die man gefährdet sieht durch die Chinesen. Und dementsprechend will man ein visionäres Ziel umsetzen, das so ein gigantisches Experiment ist und die Wall Street muss jetzt komplett neu überlegen, komplett neu berechnen, was heißt das für die Wirtschaft, während man vorher ja gedacht hat, ja super, Steuersenkung, Deregulierung, alles fein, bisschen Zollgequatsche, okay, der wird erstmal ein bisschen wieder androhen und dann kriegt er ein paar Konzessionen und alles schick und der Punkt ist eben der, Trump 2.0. Und wir hatten darüber, glaube ich, im Januar hatten wir zuletzt gesprochen.
Ja, ich weiß gar nicht, wann es war. Nee, ja, oder was November?
Dezember, Januar.
Ja, irgendwie Ende irgendwie des Jahres, glaube ich, war es, ja. Nach der Wahl auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube, es war im
Dezember. Es war vor der deutschen Wahl, aber nach der US-Wahl.
Hast du noch gesagt, Trump ist Bitcoin scheißegal? Ja,
ja aber vor allem, dass Trump eben Ideologe ist und die Zölle so oder so durchzieht. Und der Unterschied
glaubst
war,
du wirklich, er ist das durch und durch? Da können wir gleich drüber sprechen. Das ist jetzt die entscheidende Frage.
Ich glaube, das ist er durch und durch. Also das ist, Max Weber hat dazu charismatische politische Personen oder Persönlichkeiten genannt, die also felsenfest davon überzeugt sind, dass sozusagen die Realität falsch ist. Und für Trump ist die Globalisierung falsch. Das ist sozusagen die Fehlentwicklung, deswegen die Jobs raus aus den USA, deswegen auch ein Stück weit die Verarmung weiter Teile der USA und einige wenige sind die großen Profiteure. Und das muss zurückgedreht werden und das kannst du nur durch Zölle, indem du sozusagen die Globalisierung unrentabel machst. Dadurch müssen alle zurück, ob sie wollen oder nicht. Damit schaffst du die Autarkie, die Voraussetzung für die Autarkie. Und deswegen meint er es ernst. Also ich habe es damals, also man bei der im zweiten Teil schon oder bei der zweiten Sendung gesagt.
Da lagst du jetzt, stand heute auf jeden Fall gut, richtig mit Trump. Da habe ich ihn jetzt auch unterschätzt. Jetzt sind wir natürlich an einem entscheidenden Punkt. Also wir wissen es jetzt noch nicht, wie weit er durchzieht. Das ist jetzt die entscheidende Frage. Ich glaube, das bereitet jetzt vielen schlaflose Nächte an der Wall Street auch. Ob es jetzt dann eben zu den Verhandlungen kommt oder nicht. Also es ist ja so ein bisschen ein gemischtes Bild. Also man hat jetzt schon den Eindruck, deswegen hat es ja die Kurse auch komplett zerlegt. Man denkt sich jetzt, denke ich mir auch, oh wow, der meint's ernst. Oder zumindest auf jeden Fall deutlich ernster. als damals und er nimmt viel mehr Schmerzen in Kauf. Also das ist ja jetzt schon was, wo man sagt, okay, der könnte es wirklich ernst meinen. Auf der anderen Seite muss man sich halt fragen, wie weit kann er gehen? Also wollen tut er anscheinend. Da würde ich jetzt auch schon mal sagen, ja, da ist er sicherlich zu einigem bereit. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie weit kann er gehen, wenn wir jetzt mal überlegen, da ist ja auch ein Team drumherum. Es ist ja schon beeindruckend, dass dann ein Latnik zum Beispiel daneben steht. Der Mann ist ja nachweislich nicht doof, der hat ja auch ein bisschen Kompetenz.
Findest du, also ich finde den nachweislich doof, aber...
Ja, aber zumindest fragt man sich ja schon, das sind ja Leute, die müssen ja zumindest ein bisschen Ahnung von Wirtschaft haben. Also die
habe ich
ja
nicht, also bei Latnik würde ich dir ganz glatt widersprechen, wenn du siehst, was er für Absurditäten von sich gibt.
Aber glaubst du, das ist ja die Frage, glaubst du, dass die das einfach nicht, dass da quasi halt viel nachgequatscht wird, weil halt der Chef sonst sauer wird? Oder glaubst du, der glaubt das auch wirklich?
Das glaubt er auch wirklich.
Aber glaubst weil du dann auch, dass Zuckerberg und Bezos, die ja alle noch salutiert haben, glaubst du, dass die jetzt
die nicht glauben's nicht
irgendwann sagen so...
Die glauben's nicht.
Genau, da bin, und das ist ja die Frage. Also ja, treten da vielleicht dann doch mal mächtige, aber wichtige da, Leute jetzt an ihn heran. Obama wichtig, hat sich ja auch schon eingeschaltet jetzt öffentlich und hat gesagt, hier, mehr Widerstand. Also da merkt man ja schon, da ist ja gerade einiges in Bewegung. Und das ist ja die Frage, wenn jetzt die Kurse nochmal crashen um 5 oder 10% und wenn die US-Wirtschaft jetzt dann langsam, die fährt jetzt noch nicht vor die Wand, aber gut, der Jobs-Report am Freitag war ja überraschend gut, Arbeitslosigkeit aber gestiegen, gibt viele Anzeichen, dass es sich schon abkühlt. Also da wird doch der Widerstand jetzt immer größer werden. Und da ist die Frage, wie geht das aus? Oder lenkt er dann halt vielleicht doch ein?
Also ich glaube, er hat ja ein Ziel, nicht wahr? Und das ist wie bei diesen charismatischen Persönlichkeiten, die so eine Art messianische Figur sind. Und das ist er ja. Also die Leute, die ihn toll finden, finden ihn ja uneingeschränkt toll. Er kann sagen, was er will, die finden alles toll. Ja,
das ist auch eine Gefahr, weil das ist wurscht. Der könnte jetzt
auch... Da gibt es die anderen, die alle grundsätzlich alles schlecht finden, was er sagt und so weiter. Und es ist immer sehr schwer bei diesen Charismatikern sozusagen...
Das ist ein guter Punkt,
Das zu differenzieren. Und was man über diese Personen wissen muss, wir hatten in Deutschland auch welche, ohne dass ich das inhaltlich vergleichen will, aber das sind Leute mit Visionen und diese Vision muss umgesetzt werden, weil nur so wird eine absolute Fehlentwicklung zurückgedreht, aus ihrer Sicht. Das ist genau der Punkt und deswegen meint er es ernst. Er ist bereit und willens für taktische Zugeständnisse. Wenn der Schmerz kurzfristig sehr groß wird, er hat, glaube ich, am Freitag schon diesen
Vietnam,
hat mit dem Schwager ganz toll wieder und so weiter. Dennoch sind die Kurse weiter runtergegangen, weil das offenkundig nicht reicht. Ja, das ist ja genau der Punkt.
Da sind jetzt auch viele Länder, da muss jetzt erstmal viel wegverhandelt werden. Also Vietnam ist ja jetzt nett, aber das reicht jetzt nicht. Also aber glaubst du, wie gesagt, dass das nicht doch Potenzial hat, dass es dann zumindest, dass er vielleicht, kann ja auch taktisch sein und sagt, okay, jetzt bringe ich erstmal wieder ein bisschen Ruhe rein, dann wird halt vielleicht wieder irgendwann
ein bisschen... Er wird vielleicht einen Tweet raushauen, wo er sagt, ich werde mich mit Xi Jinping treffen, sowas, ne?
Genau.
Bonk, hast du wieder 1000 Punkte nach oben, so schnell kannst du gar nicht gucken. Das ist ja das, was sozusagen Bärenmärkte charakterisiert. Klar. Und die Grundfrage ist ja auch, letztendlich sind wir jetzt in einem Bärenmarkt, ne? Ist diese Struktur jetzt bereits so, dass eben diese Erholung, wenn sie kommt von 1000 Punkten im Nasdaq oder wo auch immer, ist das eben das, was in Bärenmärkten passiert, dass du mal 6, 7, 8% an einem Tag steigst, du ja nicht tust in einem Bullenmarkt normalerweise. Da steigst du 0,5 oder so, unter dünnem Volumen. So, ne? Und dann wirst du sehen, wenn so eine Bewegung kommt, ist das Volumen dick. So wie wir jetzt am Freitag ein unfassbares Volumen gesehen haben mit den größten Verkäufen von Privatinvestoren ever in History of Wall Street.
Aber netto haben die Privatanleger auch viel gekauft. Also
sind ja bärisch ohne Ende, aber kaufen jeden Dip.
Das die Hedgefonds ist ja haben so stark verkauft wie seit 2010.
Das ist ja es wird immer, siehst du, wie bärisch die sind, diese Umfrage AAII. Das muss ja jetzt bald drehen. Nur das Problem ist, die Leute sagen nicht, was sie tun, sondern sie sagen, ich bin bärisch, aber sie kaufen trotzdem jeden Dip. Ne? Und wir wissen auch aus den Kapitalströmen, dass sie das eben gemacht haben. Und jetzt haben sie mit Sicherheit schon so eine erste Kapitulationsbewegung, haben wir am Freitag gesehen. Die Frage ist, reicht das? Und wird das Ende sein? Die Struktur spricht nicht dafür.
Also ich würde sagen, wenn man jetzt mal einfach technisch drauf schaut und wie sich das jetzt entwickelt hat, dann würde ich ganz klar sagen, oder das habe ich ja auch gesagt, wir sind jetzt am Montag, quasi haben das Video, kann man sagen, am Samstag aufgezeichnet, der Transparenz wegen, dass ihr euch da nicht wundert. Jetzt ist die Frage, ob Montag natürlich nochmal irgendwas passiert ist. Klar, das wissen wir jetzt nicht, aber ich glaube, wir sind jetzt relativ aktuell. Und ich habe am Samstag ja auch gesagt, ich habe schon ein bisschen was gekauft, ich werde jetzt auch kaufen, aber vorsichtig. Also ich muss schon sagen, natürlich steht da jetzt einiges auf dem Spiel. Wenn ich mir das jetzt anschaue, wenn ich auf die Wohler schaue, über 45, Fear and Greed bei 4, glaube ich, das ist schon Wahnsinn. Also da sind wir auf jeden Fall mal reif für eine Gegenbewegung, beziehungsweise das war ja schon ein Washout, was wir da gesehen haben. Also dass der S&P 10% in 2 Tagen fällt, das gab es jetzt 4-mal seit 1952, das ist schon heftig. Also ich würde mal sagen, grundsätzlich muss man da eigentlich nachkaufen.
Aber, kommt drauf an was, würde ich sagen. Ne?
Also ja, sagen wir jetzt mal einfach, kann man auch sagen, den breiten Markt, ob es jetzt der S&P ist oder der MSCI World oder was.
Ja, das würde ich ja nicht machen. Also ich würde Sachen kaufen, die safe sind, dividendenstark sind und Geschäft vorwiegend in den USA haben. Das ist das Safe Play.
Gut, ob man jetzt eine Aktie braucht, die jetzt vielleicht 70% Umsatz in China macht, das ist natürlich jetzt fraglich. Aber ich glaube schon, dass es attraktive Bewertungen jetzt gibt. Aber natürlich sind die Bewertungen auch nur attraktiv, wenn wir jetzt voraussetzen, dass die Gewinne nicht einbrechen. Also das ist ja jetzt das Problem. Wenn das schief geht, und da gibt's jetzt natürlich schon eine Chance dafür, dann haben wir ja, was ist das dann? Eine Weltwirtschaftskrise, ein totaler Crash. Und das macht mir auch ein bisschen Angst, weil man hat das Gefühl, Trump fummelt da jetzt rum und denkt sich, ah ja, wir machen jetzt die USA wieder ein bisschen so, wie es uns passt. Und man muss sich ja mal bewusst machen, was da alles dranhängt. Und auch, also was hältst du von diesen Theorien, dieser Schmarren? Natürlich will der die Zinsen runterbringen, das ist klar. Aber jetzt dieses, ah ja, wir bringen jetzt mal ein bisschen die Zinsen runter und dann refinanzieren wir und dann...
Dafür crashen wir mal eben die Wirtschaft.
Genau, dafür crashen wir nicht nur die amerikanische, sondern die Weltwirtschaft. Und danach wieder Daumen hoch und genau, dann wird alles in drei Wochen wieder alles...
Also halte ich auch für... Das ist doch Schwachsinn. Ja, halte ich auch für nicht...
Natürlich wieder die Zinsen runterkriegen, das sagt er ja auch. Das ist klar, dass er aber das will. Aber
du kannst einen solchen Abschwung, eine solche Rezession nicht kontrollieren. Nicht?
Nein, natürlich.
Also das ist ein Wagnis, das du nicht eingehen kannst. Also das kein Vernünftiger eingehen kann. Und dass das so passiert, aber kann nur durch eben diese absolute Überzeugung erklärt werden. Das ist das Richtige. Das ist das, was wir tun müssen. Wir können nicht anders. Und wir haben, wie gesagt, hier Figuren auch. Ich will ihn nicht inhaltlich vergleichen, aber Hitler war eben auch der Überzeugung, es müssen bestimmte Dinge passieren, es gibt Fehlentwicklungen und wir werden untergehen, wenn wir diese Fehlentwicklung nicht korrigieren. So, das ist der entscheidende Punkt. Und das genau tut er. Und er ist bereit, vielleicht kurzfristig taktische Zugeständnisse zu machen, wenn es für ihn opportun ist, wie mal kurz die Zölle aussetzen, Mexiko, Kanada, damit die Grenze ein bisschen besser sichern. Aber die Zölle kommen dann doch. Gut, bei Kanada, Mexiko gibt es da diese 25% mit Ausnahme Schnippschnapp, aber er setzt es durch so. Und wir müssen davon ausgehen, und du hast vorhin die Gewinner angesprochen, die Bewertungen sind attraktiver geworden. Ich weiß nicht, ob sie attraktiv sind, aber sie sind attraktiver geworden, vorausgesetzt, die alte Welt würde noch existieren.
Ja,
das wenn ist die nicht mehr existiert, dann sind die Bewertungen immer noch viel zu hoch. Und das ist die Gretchenfrage, um die es geht eigentlich.
Wo man jetzt wirklich aufpassen muss, so billige Aktien auf den ersten Blick wie eine Nike, die ist ja davor schon katastrophal gelaufen, aber die haben halt ein Forward-KGV von 32, obwohl die Aktie ja komplett eingedampft wurde. Also ich glaube, man muss schon, du hast recht, man muss generell hinschauen, was ist da los, also was ist da gerade im Umbruch, was gibt's für Risiken und wie sieht da auch die Gewinnsituation aus, weil jetzt nur eine Aktie, ah ja, die ist jetzt ein Weltmarktunternehmen und ist um 30% gefallen. Naja, die Bewertung ist trotzdem eigentlich eine Katastrophe. Also ich glaube, das ist schon wichtig, dass man da hinschaut. Aber zum Beispiel eine Amazon, wenn ich jetzt...
Also eine Amazon eher als eine Apple, ne? Ja, also eine Apple,
Apple
die eh schon sehr teuer ist.
Ist ja auch davor jetzt nicht gigantisch gewachsen, auch vor Trump nicht. Ja, natürlich
sehr
ist das
teuer ein ist, ne?
Bombenunternehmen, das ist klar, und eine geile Marke und das läuft stabil. Aber trotzdem, ja, da war davor das Wachstum schon nicht bombastisch. Und ob das jetzt stärker wird... Zum Beispiel Apple, ja, Apple würde ich jetzt auch...
Würdest du eine Nvidia kaufen jetzt?
Ja gut, da, grundsätzlich schon, aber ja, das China-Risiko ist natürlich schon bei Nvidia mit drin. Aber wenn ich jetzt einfach nur auf die Bewertung schaue, wenn wir jetzt bei einem 20er KGV, glaube ich, also wenn wir auf die zukünftigen Gewinne schauen, das ist schon attraktiv. Aber klar, du hast recht, es ist natürlich schon die Frage, wie viel alte Welt haben wir noch?
Und wie viel Neue ist dabei? Und wir haben gleichzeitig, Mario, und ich glaube, das ist ein Punkt, der jetzt fast schon übertüncht wird durch diese ganze Trump-Geschichte. Wir sehen eigentlich in Realtime das Platzen der KI-Blase. Ja? Wenn du siehst ja am Donnerstag die Meldung, dass Microsoft praktisch alle Projekte, Datencenter auf Eis legt, die Verhandlungen stoppt und versucht, aus bestehenden Verträgen, die man bereits geschlossen hat, rauszukommen und dafür bereit ist, Schadensersatz zu zahlen. Das sagt einiges. Das heißt, man hat letztendlich kapiert, dass diese Gigantonomie in Sachen Datencenter nicht wirklich funktioniert, nicht gebraucht wird.
Aber glaubst du nicht, dass Trump da auch noch mit reinspielt, weil das Ganze bei natürlich noch maximale Unsicherheit zu machen, ist dann halt auch, dass man sagt, okay, vielleicht merkt man sowieso, es ist vielleicht nicht ganz so toll wie erwartet und dann hast du noch diese massive Unsicherheit.
Genau, und dann sollten die Datencenter teilweise im Ausland, ne, und das wird jetzt auch vielleicht schwierig und so weiter, also stoppst du das, aber diese Geschichte war schon vorher, hat sich abgezeichnet bei Microsoft, gab es schon Meldungen darüber.
Gut, die gibt's ja schon länger, immer wieder.
Genau, mal, also bevor jetzt diese totale Zollkeule kam. Also mit anderen Worten, man könnte sagen, dass durch die Trump'sche Zollkeule die ohnehin schon angestochene KI-Blase jetzt platzt.
Aber platzt da noch so viel? Also das ist jetzt die Frage. Also da ist ja jetzt schon viel Luft abgelassen worden. Also wenn man
aber die Frage ist ja, es war ja sehr, sehr viel Luft drin, nicht? Also du hast ja das Grundproblem und das ist
aber Microsoft macht ja zum Beispiel jetzt auch viel Geld mit anderen Dingen. Ja, also
natürlich.
Und da sind die Bewertungen jetzt, finde ich, nicht mehr so enorm.
Immer noch teuer. Ich glaub jetzt auch, immer noch sehr teuer. Aber nicht, ja, nicht mehr Sport, ganz so teuer. Ist jetzt kein
Schnapper natürlich, dass man sagt, da muss man.
Ja, aber jetzt sie haben möglicherweise hunderte von Milliarden Dollar in den Sand gesetzt und das beginnt der Markt jetzt zu realisieren. Warum? Und das ist eben letztendlich das Charakteristikum dieser Blase gewesen, aus meiner Sicht, nicht, dass KI nicht eine zentrale Rolle spielen würde. Die Frage ist nur, wie verdienst du damit Geld? Und im Gegensatz zu Dotcom, wo du aus einer Garagenfirma einen Weltkonzern machen konntest, total skalieren konntest, ohne große Investitionen, ohne große Kosten, hast du jetzt erstmal gigantische Investitionen, gigantische Kapitalaufwände und hast eigentlich noch kein wirkliches Geschäftsmodell dahinter. Wenn du irgendwie eine Top-KI machst, dann kann es sein, dass der andere große Tech-Konzern sagt, ja, aber bei mir kriegt ihr sie umsonst, weil ich Marktanteile gewinnen will. Dann versuche ich hintenrum damit Geld zu verdienen. Und damit kannibalisiert sich sozusagen dieser Prozess selber, der diese Investitionen nicht mehr rechtfertigt. Und genau das ist das.
Du hast natürlich recht mit einem Punkt, dass das gewisserweise, das ist ja immer so, dass das überschätzt wurde nach dem Motto, das geht jetzt alles ganz schnell. Das ist ja immer das Problem. Das war beim autonomen Fahren auch so vor 10 Jahren zum ersten Mal, dass es dann hieß, 2020 fahren wir alle autonom. Natürlich ist das ein Schmarrn. Natürlich werden jetzt diese KI-Hoffnungen auch nicht in den nächsten 2-3 Jahren alle umgesetzt. Aber ich sehe jetzt auch kein komplettes Platzen, weil ich glaube schon, dass da genug Nachfrage da ist und dass das jetzt, ich glaube jetzt nicht, dass es komplett in sich zusammenfällt. Es ist halt ein Reality-Check, den haben wir, glaube ich, schon. Und wenn man sich das mal anschaut, der S&P hat jetzt seit Jahresanfang 14-15% korrigiert. Die Gewinnschätzungen wurden erst um 2% nach unten korrigiert. Und
genau das ist das Problem, Mario. Das ist Problem.
Aber das ist doch, glaubst du nicht, dass das quasi schon drin ist?
Also, die Gewinnschätzungen sind noch alte Welt. Und das ist ja sozusagen.
Ja, aber die Märkte preisen doch das schon in Endeffekt auch eine Rezession mehr oder weniger ist doch auch schon so.
Ja, aber
nicht ganz eingepreist vielleicht, aber sicherlich schon
Teil eingepreist. Da siehst du ja sozusagen, wir sind ja in so einer Metamorphose zwischen alter Welt und neuer Welt. Lassen Sie, ne, wenn man das mal so formulieren kann, so. Und die Gewinnerwartungen, das kannst du sehen, sind nicht angepasst. Die Gewinnerwartungen für 2026 sind immer noch sky high. So, Punkt. Die Frage ist, interessiert es die Märkte, weil die Märkte das ja schon so oder so einpreisen. Das heißt, die Analysten werden folgen und sagen, ach übrigens, die Gewinnschätzung war doch vielleicht ein bisschen hoch. So.
Ja, das glaube ich reißt jetzt keinen mehr vom Hocker, weil wir haben jetzt
Wenn jetzt die Meldung kommt, wir senken die Gewinnschätzung für 2026, wird jetzt die Wall Street nicht sagen, Gott, jetzt
fallen wir nochmal. Die Ausblicke waren ja auch alle schlecht, also nicht alle, aber für sehr, sehr viele. Also das war auch
Also von den Magnificent Seven haben 6 von 7 haben letztendlich ihre Gewinnschätzung gecuttet.
Aber das hatten wir auch letztes Jahr schon gesehen, zum Beispiel, da haben wir auch, glaube ich, sogar schon drüber gesprochen, letztes Jahr im Juni, dass man da ja gesehen hat, dass bei den Magnificent Seven das runtergeht, dass eher beim breiten Markt die Schätzungen hochgehen, bei den Mag Seven runtergeht. Also ich glaube, das sind jetzt alles keine Schockpotenziale. Also ich glaube, das ist diese Normalisierung, die wurde schon in gewisser Weise eingepreist. Es ist natürlich die Frage, ist es eine Normalisierung dann oder eine Abkühlung oder wird es halt eine Vollbremsung? Die ist jetzt sicherlich nicht eingepreist. Das ist jetzt die große Preisfrage. Also haben wir jetzt einfach eine Abkühlung? Haben wir dann, sage ich mal jetzt, so ein bisschen finden wir von Trump 2.0 wieder vielleicht ein bisschen Richtung mehr Trump 1.0 oder wird's Trump 4.0? Ich glaube, das ist gerade so die Abzweigung. Ich bin gerade ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Also ich werde kaufen, weil ich einfach da grundsätzlich so prinzipiell vorgehe. aber natürlich, ich schließe jetzt nicht aus, wenn das jetzt so weitergeht wie in den letzten 2-3 Wochen, dann wird man sicherlich auch mal short gehen müssen, absichern müssen, weil das wird dann sonst, da kann man jetzt ja nicht zuschauen, wenn das Depot dann nochmal hier 20-30% abrauscht. Ich glaube, dann muss man sich da vielleicht auch mal so behelfen. Ich weiß nicht, was freut dich mehr, dass du quasi so als Bär mal recht hast oder tun die Verluste, ich weiß ja nicht, wie du jetzt investiert bist, oder tun die Verluste mehr weh?
Also klar war 2022, 2023 für jemand, der, sage ich mal, auch gesagt hat, dass er den Markt für zu teuer hält, etc., waren nicht die besten Jahre. Ne? 2022 war für mich ein sehr gutes Jahr, 2023, 2024 nicht so gut. 2025 ist für mich sehr gut jetzt. Aber gut, das ist jenseits dessen einfach, weil ich...
Also du hast dann auch geschortet, oder?
Ja, ganz klar. Weil einfach ich sagte, okay, das ist zu früh, nicht? Und du musst damit leben, dass du natürlich teilweise auf die Fresse kriegst. So. Nur musst du eben auch dabei sein, wenn das
passiert, was... Dir darf das Geld nicht ausgehen.
Ja, genau. Und du musst aber dabei sein, wenn das passiert, was jetzt passiert. Weil das ist die Geschichte, die du dann sehr rentabel spielen kannst. Ne? Deswegen ist es immer, ich sag mal, wenn man diese Auffassung ist. So. ist es gefährlich, nicht investiert zu sein, auch auf der Short-Seite. Auch wenn du natürlich, dann musst du aber die Volumina überschaubar halten, dass es dich nicht sofort und schnell aus der Kurve haut und du irgendwie dir das genau, überlebst.
Genau, darum geht's ja. Weil
du musst das sozusagen als Bär warten, bis das Wild vor deine Höhle läuft und dann schnappst du zu und versuchst dich auch wieder zurückzuziehen, weil du weißt, es ist ein Haifischbecken, wo dann irgendeine beschissene Story gespielt wird, die mit der Realität nichts zu tun hat und die Kurse steigen 20%. Ja, das kann jederzeit passieren, kann jetzt auch wieder passieren.
Das muss man natürlich hinkriegen, weil viele Anfänger gerade, die verbrennen sich natürlich die Socken dann. Also das ist natürlich gefährlich, wie du sagst, also da braucht man einen langen Atem, weil da bleibt ja auch viel liegen auf der Strecke. Also da muss man dann schon Profi sein, diszipliniert sein, wie auch immer.
Weil genau, sonst, also du musst wissen,
über
was
zwei
du
Jahre tust. Kann man da viel Geld verbrennen, sonst genau. Das ist ja dann schon
das geht.
Sehr teuer. Ich muss aber trotzdem sagen, wenn wir mal zurückblicken, als wir gesprochen haben im Juni letztes Jahr, jetzt sind wir eigentlich so ungefähr auf dem Stand, leicht runtergerutscht tatsächlich, aber im Endeffekt, wenn man jetzt mal, ist jetzt nicht mal ein Jahr, ist unterm Strich nicht viel passiert, obwohl es sich eigentlich gerade anfühlt wie ja wie eine Vollkatastrophe und natürlich die letzten Tage auch eine Vollkatastrophe waren. Wenn wir jetzt mal schauen, Oktober 2023, habe ich extra nochmal rausgesucht, war der S&P 500 bei 4.100 Punkten. Also wenn man sich das jetzt mal anschaut, dann sind wir schon noch weit drüber. Jetzt ist die Frage, wie man das interpretiert. Positiv, dass man sagt, ah, ist ja nur ein kleiner Dip. Oder man sagt, oh, da ist aber noch ganz schön viel Luft nach unten. Also du glaubst, es geht weiter runter.
Also ich sage jetzt nicht... Prognosen sind schwierig, insbesondere dann, wenn sie
zukünftig... Tage, sondern sagen wir mal, bis Jahresende oder die nächsten
ich sag mal
Monate.
So, ich gehe davon aus, dass wir eine Bärenmarktstruktur bekommen mit massiven Erholungen zwischendurch. Und wenn du sagst, wir waren Oktober 2023 bei 4.100 Punkten, dann waren wir in einer optimalen Welt, wie sie zumindest angenommen wurde, eine Inflation, deren Hochpunkt überschritten ist, rückläufige Inflation, weswegen die FED die Zinsen senken kann, das war die Annahme.
Aber optimale Welt, warum warst du damals dann nicht bullisch?
Naja, weil mir klar war, dass diese optimale Welt tatsächlich nicht der Fall ist. Sie wird gespielt und das war das Narrativ. Es gibt ja immer einen Unterschied zwischen Realität und Narrativ, sagen wir mal. Ja.
Aber so schlecht war die Lage jetzt, wenn wir uns im Nachhinein zurückerinnern, da hatten wir auch Bauchschmerzen, aber wenn wir das jetzt mit dem jetzt vergleichen, war es schon
ist relativ... Ist es nochmal ein anderes Kaliber.
Nicht so schlecht, ne?
Also nun mir, ich hielt es für sehr wahrscheinlich, dass Trump eben diese Wahl gewinnt, aus vielerlei Gründen.
Ja, das hat mich jetzt auch nicht überrascht, aber ich habe...
Und dass dann lief, eben dieses Trump 2.0, und das war das Thema unseres letzten Gesprächs vor 4-5 Monaten oder so, wo ich sagte oder überzeugt war, dass die auf jeden Fall das eine andere Geschichte für die Börse sein wird als Trump 1.0. So. Und das war eine Außenseitermeinung, weil alle ja gesagt haben, Deregulierung plus Steuersenkung ist ja total bullisch und ein bisschen Zollgedöns, egal. Und das ist jetzt sozusagen das, was alle kalt erwischt. Und jetzt ist die Frage, sind wir bereit, neue Realitäten einzupreisen? Und du hast gerade gesagt, Oktober 23 in einer vergleichsweise deutlich besseren Welt waren wir bei 4.100 Punkten. Ja. Und jetzt sind wir noch über 5.000. Und gerade wenn wir uns mal eben anschauen, dass die Marktkapitalisierung 2009 bei 9 Billionen lag und wir, glaube ich, im Hoch jetzt bei 65 Billionen und das in 15 Jahren, also mal eben eine Versechs-Siebenfachung, dann ist das schon sehr gewaltig. Also wir haben eine Multiple Expansion, die natürlich auch teilweise gedeckt war durch steigende Unternehmensgewinne. Das war alles eine ziemlich optimale Welt. Und dann hast du noch eine Stimuluspolitik durch die Regierung, die eine hemmungslose Schuldenorgie fährt, die dann auch noch stimulierend dazukommt. Und. Und das war natürlich ein optimales Umfeld. Das hat sich jetzt komplett umgekehrt mit einer Situation, wo die Fed, wie Paul am Freitag klargemacht hat, erstmal nicht die Zinsen senken wird. Also sie springt jetzt nicht bereitwillig Trump zu Hilfe und sagt, ja Kinder, wir geben dem Markt ein bisschen Zuckerl, dass du deine schöne Geschichte durchziehen kannst, Donald. Das heißt, die Fed ist not your friend.
Ja, die sind ja auch nicht die besten Freunde, das weiß man ja. Also
das heißt,
aber wenn es richtig scheppert, dann glaube ich...
So, und der Punkt war, ja, das genau das...
Jetzt noch nicht,
natürlich. Ja, genau, jetzt noch nicht. Und das wird halt die Phase sein, wo jetzt noch nicht Quantitative Easing, jetzt noch nicht. Ne? Und dieses Scheiße, das wird jetzt noch nicht passieren. Und wir wissen nicht, wann es passiert. Und das ist die schwierige und gefährliche Phase. Und es zeigt, dass du also jetzt eben aus meiner Sicht eine platzende KI-Blase hast. Nicht, dass KI per se eine Blase ist, sondern dass die Anwendungen werden sich durchsetzen. Die Frage ist nur, wie verdienst du Geld damit? Auf der anderen Seite hast du eine Geldpolitik, die nicht jetzt rettend eingreift erstmal und vielleicht auch absehbar nicht, weil die FED sich sagt, ja, wenn wir das noch unterstützen, indem wir sozusagen versuchen, die Schmerzen für die Märkte zu dämpfen, dann unterstützen wir letztendlich die Politik von Trump und unterstützen damit einen ökonomisch fatalen Kurs. Also wird man das vielleicht gar nicht tun. Also das Potenzial besteht auch, ja?
Das ist jetzt, jetzt müssen wir natürlich schon wieder einen Schritt weiter denken. Also die große Frage ist wirklich, wie geht das jetzt weiter, beziehungsweise wer wirkt da drauf ein? Denn man muss ja sagen, man kriegt ja wirklich Angst, ich finde, vor allem wie dilettantisch. Also wenn wir jetzt mal davon absehen, dass das sowieso natürlich viele fragwürdige Sachen sind, also von komparativen Vorteilen hat Trump wahrscheinlich eher noch nichts gehört. Man fragt sich auch, was jetzt der Sinn und Zweck ist. Klar, das ist die erste Linie, dass man sagt, er will Druck machen, er will verhandeln. Aber wenn wir jetzt mal das einfach beiseite schieben, wenn es dann so kommen würde, wie zum Beispiel jetzt Vietnam, also das ist doch ein Witz, dass jetzt quasi dann 46% sind es, glaube ich, oder?
Dann senkt auf 35 und dann sollen alle jubeln, oder?
Ja, genau. Wie soll das passieren? Was ist da jetzt zum Beispiel das Ziel?
Ja.
Also mit der Autoindustrie ist ja auch schon fragwürdig,
ja.
Ob man jetzt diese alte Welt unbedingt wieder aufleben lassen will. Natürlich ist es, wenn man jetzt nur auf diesen Spot da schaut, den Rust Belt da oder da oben Detroit, die Gegend, dann mag das ja sinnvoll sein. Trotzdem, ob das jetzt die USA rettet, wenn man ein bisschen
ist Produktion... Ist auch dort nicht sinnvoll. Also auch dort werden massiv Jobs verloren gehen. Also die Grundfrage, die du stellst, und das ist die wahrscheinlich entscheidende Frage. Was bringt es, wenn er sagt, ach, ich habe mit dem vietnamesischen Minister X gesprochen und es war ein ganz tolles Gespräch. Das bringt gar nichts, solange er die Zölle nicht komplett zurücknimmt oder zumindest maßgeblich zurücknimmt. Ja. Das heißt, all das sind nur Beruhigungspillen, die kurzfristig aus taktischer Sicht vielleicht, weil er denkt, oh, das wird jetzt ein bisschen krass mit der Wall Street, jetzt muss ich mal ein bisschen, ne, ein bisschen guten Willen zeigen. Aber es ändert an der Sache nichts, solange Trump nicht zurückrudert. Das ist der entscheidende Punkt. Solange Trump nicht zurückrudert, wird die Börse in großen Schwierigkeiten
sein. Das wird er, glaube ich, das macht mir auch ein bisschen Sorge, denn Trump ist nicht der Typ, der zurückrudert.
Du hast er müsste ja eingestehen, es war ein Fehler.
Das
ist gut. Falsch. So.
Dann klar, dann kann man es immer anders kommunizieren, dann wird halt ein bisschen... dann heißt ja Greg,
die anderen waren
Greg
jetzt Guy nett und da und, ne? Und plötzlich waren die ganz nett.
Ja, dann wird halt irgendwas erzählt, aber gut, ja. Das kriegt er schon hin, sage ich mal, das kriegt er schon kommuniziert, weil man lebt dann ja schon auch ein bisschen in der eigenen Welt und das kriegt er schon kommuniziert, aber er wird natürlich niemals sagen, ich habe einen Fehler gemacht oder wir nehmen das jetzt zurück. Also das halte ich für ausgeschlossen. Trotzdem muss man das ja jetzt irgendwie zurücknehmen. Was ich gerade noch anbringen wollte, was mir eher Sorge macht, wie dilettantisch das ist. Dann, wenn gefragt wird bei seinem Team, ja, China jetzt 34%, absolut oder nochmal obendrauf. Und dann wissen die das gar nicht. Dann sagen die, ja, wir glauben so und so. Dass man sich halt wirklich fragt, ja. Hey, haben die schon
die Ermittlung der Zölle, wie das berechnet wurde, Absurdistan und dann die Pinguininsel und so weiter. Das heißt, da wurde
offenkundig, da fragt man sich auch, ist das
eine KI beauftragt worden, mach mir eine Liste aller Länder, die es gibt. So, ne?
Mit ChatGPT, vielleicht haben sie es wirklich
oder mit Koch oder so, ja. Und dann wird geguckt, aha, diese Insel hat offenkundig keine Zölle gegen die USA verhängt, das ist ja schon mal positiv, deswegen zahlen die nur 10%. Also die Pinguine zahlen nur 10%, weil die nicht entsprechend anti-amerikanisch sind und das Land so furchtbar ausnutzen. Ja. Und dass das keiner gegencheckt, das ist doch der Punkt. Ja,
genau.
Also da müsstest du doch einen hinsetzen, der sagt, Leute, da wohnen nur Pinguine so. Das ist vielleicht jetzt nicht die beste Idee. Und das ist natürlich, und dann auch schon allein diese Tafel, mein Sohn hat das gesehen, 17, ne? Hochdigitalisiert, digital native, und sagt, dann hält der so eine Tafel hier ins Fernsehen, wo er sich sagt, das ist ja 18. Jahrhundert irgendwie, ja? Also allein das schon, die Präsentation ist schon, dann die ganze Vorgehensweise, die ganze Methodik ist völlig albern. Und dann musst du dir die eigentlichen Gedanken machen, wenn solche absoluten Dilettanten an der Macht sind und sozusagen für jeden ökonomisch sinnvollen Einwand ja nicht mal im Ansatz empfänglich sind. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, diese Rede, da war ja dieses Publikum, das dann immer so höhnisch gelacht hat, waren wir hier so und so 4% Zölle, ne? Also wie so Cowboys, die sich lustig machen über irgendwelche Indianer oder keine Ahnung, ja?
Ja, und dann wurde also noch der, ich weiß nicht, wie er hieß, Joe oder so, der vorgeführt wurde, quasi, der seinen Job verloren hat und so, das ist...
Ja, also ganz schlecht. Und das zeigt, das zeigt, was aus meiner Sicht, wenn du dir das anschaust, dass die Entourage, dass die überhaupt da kein Zweifel hat, dass sie das Richtige tut. Und gleichzeitig so dilettantisch ist, dass es schon schmerzvoll ist. Und dass da Unfälle passieren, größerer Natur, kannst du nicht ausschließen unter diesen Voraussetzungen. Ne?
Und aber auch zum Beispiel J.D. Vance. Natürlich kann man immer dann begründen, dass der ist jetzt ideologisch, beziehungsweise die trauen sich halt nicht dagegen zu reden. Aber der ist jetzt nachweislich auch nicht bescheuert. Nee. Also die müssen ja zumindest Grundzüge von Wirtschaft verstehen. Dass das jetzt vielleicht nicht die besten Experten der Welt sind, auch die anderen in seinem Team. Aber das muss man doch merken, dass das jetzt gerade nicht so schlau ist. Also die Reaktionen sprechen auch Bände.
Mario, die Frage ist doch, die entscheidende Frage ist doch, wenn du das bestehende System für grundsätzlich falsch hältst, nimmst du in Kauf, dass das bestehende System Schaden nimmt. Punkt.
Gut, das stimmt natürlich, ja.
Das ist der Punkt, weil du strebst ein anderes System an. Dieses System heißt, wir machen es amerikanischen Unternehmen unmöglich, in Mexiko zu produzieren. Es darf sich nicht mehr rechnen. Also passiert es nicht mehr. Und, was Bessent sagt, der Finanzminister, guckt euch doch mal die amerikanische Gesellschaft an. Die Hälfte der Leute hat Schulden und ist sozusagen im Eimer. So. Und dann hast du eine kleine Oberschicht, die unfassbar wichtig ist in Sachen Konsum und so weiter. Und eine solche Gesellschaft kann mittel- bis langfristig nicht stabil bleiben. Da hat er ja einen Punkt. Da hat die Trump-Administration ja einen Punkt, das klar. zu ändern. Also, was jetzt passiert, ist sozusagen die totale Beschneidung der Wall Street. Diese gigantischen Vermögensdifferenzen werden sich ein bisschen einebnen.
Und da glaubst du, dass die Wall Street so...
Die Wall Street quengelt. Und es gibt auch altes Geld in den USA, deren Interessen jetzt massiv mit Füßen getreten werden. Und die Frage wird sein, was wird jetzt kommen, wie werden die sich organisieren? Das fängt an bei den republikanischen Politikern, die wissen, dass möglicherweise ihre Karriere vorbei ist in den Midterms. Weil man wird diesen Abschwung nicht anders können, als eben den Trump-Republikanern zuzuschreiben. Also da wird natürlich, diese Townhall-Meetings laufen schon sehr alle in eine Richtung. Die Unternehmen haben Druck, machen Druck auf die Politiker lokal und sagen, wir haben hier ein Riesenthema, das werden die weitergeben. Und was Bessent, was jetzt die neuesten Meldungen in Sachen Bessent sind, wenn das am Montag ausgestrahlt wird, ist vielleicht ein alter Hut, aber es gibt Berichte, dass CEOs, große CEOs von großen Unternehmen Bessent angerufen haben und gesagt haben, Junge, wir werden euch persönlich verklagen, weil ihr vernichtet hier Vermögen und das werden wir euch persönlich juristisch verfolgen, wenn ihr vielleicht mal nicht an der Macht seid und nicht die Macht mehr habt, das zu verhindern. Ja. Also da wird schon jetzt geschossen, sage ich
genau,
mal.
Genau, ne? Und das ist die Frage. Also erstens, wie sehr will er es durchziehen? Setzt mal voraus, er will es durchziehen, er zieht es durch. Wie lange hält er dann durch? Also das ist wirklich die Frage. Also
na, er wird versuchen, die Kritiker zu diskreditieren. Das sei ein unamerikanischer Schnippschnapp. Ja. Das wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, zu welchen Schritten er bereit ist, um demokratische Geschichten einzuschränken. Das wissen wir noch nicht. Wir wissen ja, dass er bestimmte Medien schon nicht mehr duldet im Weißen Haus. Ja, das ist noch relativ harmlos.
Die Richter, Anwälte,
die ermitteln, Richter und so weiter und so fort. Das sind ja schon Tendenzen, die in diese Richtung gehen könnten zumindest. Ja. Also das heißt, wir stehen möglicherweise vor einer Art innerem Bürgerkrieg. Also ohne Schüsse jetzt möglicherweise erstmal.
Ja, aber natürlich. Klar.
Aber einem harten innenpolitischen Kampf, wo
Obama
die...
Obama sagt ja klar, mehr ja. Widerstand. Also das ist jetzt, ja. das sind ja Man schon gewartet, klare Worte.
Also. Ja, also und die Demokraten sind eigentlich auch unten durch. Versuchen jetzt mit Sanders und Octavio Cortez irgendwie so eine Tour zu machen, um da Widerstand. Aber das sind ja eh Leute, die gegen Trump sind. Jetzt wird es darum gehen, die Leute, die sozusagen durch Trump, die Trump gewählt haben und direkte Nachteile jetzt spüren für sich durch diese Wahl, dass die dann sagen so nicht. Ne? Und dass du dann eine Massenbasis hinter dich kriegst, auch auf republikanischer Seite und sagst, das wird mich meinen Job kosten, die Unternehmen werden pleite gehen und so weiter und wir werden hier Widerstand leisten, auch innerhalb der Republikaner, der ja vorher gegen Trump überhaupt nicht der Fall war. Ne?
Wie würdest du denn jetzt mit Trump umgehen? Jetzt sag mal als Europäer, ob es jetzt Uschi von der Leyen ist oder ob es jetzt Friedrich Merz ist oder wer auch immer, sag mal, wenn es ans Verhandeln geht oder als EU-Repräsentant, jetzt gibt's ja zwei offensichtliche Möglichkeiten. Entweder du machst es so wie China und sagst erstmal hier, ja gut, ganz eiskalt sagt, ja gut, dann gibt's ja. halt jetzt die Gegenantwort, ganz einfach, brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Oder man versucht halt wirklich auf ihn einfangen.
Du musst ja eine doppelte Strategie fahren. Eigentlich, du müsstest zu Kreisen Kontakt aufnehmen, die das anders sehen. Die gibt es ja in den USA, auch in hohen Funktionen.
Ja, ja.
Zeigt die Geschichte mit Trump, es macht keinen Sinn, sozusagen klein beizugeben. Dann kommt der nächste Hammer, weil du schwach bist. Trump heißt Rechte Stärkeren. Und du musst zeigen, dass du stark bist. Und
genau, das ist ja der Drahtseilakt, also dass man nicht genau. schwach ist, aber auch ohne ihn jetzt quasi.
Naja, nüchtern. Die Chinesen haben ja nicht, also. Die haben seltene Erden, nicht mal. Und das tut den Amerikanern auch sehr weh. Und sie sagen, ja, 34%, was ja immer noch weniger ist als das, was sozusagen die Amerikaner jetzt mit sind ja 34 plus 20 obendrauf, also 54.
Das wissen wir nicht hundertprozentig.
Ja,
wir
sogar
vermuten,
genau.
Wir vermuten.
Doch,
es.
Also Bessent hat gesagt, er glaubt schon.
Er glaubt schon, ja, aber.
So, und ansonsten haben die Amerikaner ja immer einen Vorteil gehabt, der jetzt ihr Nachteil ist. Sie haben einen überproportionalen Kapitalmarkt in jeder Hinsicht. Also sie stellen 4% der Weltbevölkerung, erzeugen damit 14% des BIPs, aber sind über 70% der Weltkapitalisierung gewesen, was die Unternehmen betrifft. Too much. Und natürlich haben sie digital uns kolonialisiert mit diesen Unternehmen. Jetzt können wir natürlich hergehen und sagen, ja, cool, ihr nutzt ja unsere Daten, Google und Konsorten. Dafür zahlt ihr nichts, dann verlegt ihr euren Sitz in Steuerparadies Irland. Das ist so nicht okay.
Also meinst du dann Digitalsteuer in diese Richtung?
Digitalsteuer etc. Ne? Also eine Steuer auf die Erhebung von Daten europäischer Gut, Bürger.
Wahrscheinlich wäre es strategisch auch am schlauesten, also wenn ich mir das jetzt überlegen würde, wo gehe ich hin, dann gehe ich dahin, wo ich natürlich die mächtigsten Leute im Endeffekt treffe, weil ich mir dann erhoffe, dass die vielleicht, da sie die mächtigsten sind, vielleicht den größten Druck ausüben, oder? Ja, das ist im Endeffekt wahrscheinlich die
Und die Amerikaner haben ja am meisten zu verlieren. Sie haben den mit Abstand größten Anleihemarkt. Sie haben mit Abstand den größten Aktienmarkt. Dementsprechend, wenn der ein Problem bekommt, dann haben die Amerikaner ein noch größeres Problem, als sie es jetzt schon haben.
Das ist natürlich ein ordentliches Risiko für die Börse. Also wenn jetzt so eine Digitalsteuer ins Gespräch kommt, dann werden die Mag7 natürlich im Zweifel eher unter Druck kommen. Das ist dann natürlich wieder für die ETFs, für die Indizes schwierig.
Exakt, genau. Und ja, deswegen ist die Frage, alte Welt, neue Welt so. Und die die Bewertung und die Nachkaufintention von dir ist aus der alten Weltlogik nachvollziehbar und richtig gewesen. Buy the Dip hat ja immer funktioniert. Die Gefahr besteht darin, dass Buy the Dip irgendwann mal nicht funktioniert, weil wir eine andere Welt haben.
Gut, und das der Horizont ist die Frage.
Ich war jetzt heute auf dem Anlegertag da hier in München und was du so hörst ist, dass dass alle sich Sorgen machen, aber diese neue Welt nicht eingepreist ist und sie eigentlich sich denken, ja, also man macht sich Sorgen, aber bisher hat es ja immer funktioniert, so, nicht?
Nee, du hast recht, also wenn wir jetzt diese völlig neue Welt kriegen, dann vielleicht sind wir schon mit einem kleinen C drin. Das ist halt jetzt für mich die große Frage. Also wird es wirklich diese komplett neue Welt? Vielleicht bin ich naiv, aber ich habe einfach dann noch eine gute Hoffnung, dass es sich dann eben doch so, ja, wie man so schön sagt, schönes Klischee, nicht so heiß gegessen wird, wie es jetzt gekocht wird. Vielleicht bin ich da auch naiv.
Aber das war unser letztes Gespräch, wo du eben genau das auch über die Zölle gesagt hast.
Ja.
Und es ist genauso gekommen und es, wie gesagt,
was soll jetzt nicht
so heiß gekocht werden? Wenn er jetzt sagt, ich nehme die Zölle zurück, so, dann verliert er sein Gesicht, dann würde er Schwäche demonstrieren.
Ja, es müsste ja so laufen, dass er im Endeffekt, das wäre ja das Narrativ, dass sozusagen er die anderen unter Druck setzt, dann nehmen die Zölle weg und dann kann er natürlich sagen, er hat quasi die ganze Welt.
Aber er will ja gar nicht, dass die anderen die Zölle wegnehmen. Das ist ja nicht sein Ziel.
Er hat doch auch schon gesagt bei Vietnam so, dass die angeboten haben, die Zölle wegzunehmen.
Ja, aber das zeigt ja, er will ja damit beweisen, dass die anderen auf Druck reagieren und bereit sind, den Amerikanern entgegenzukommen. Er selber hat null Interesse daran, dass die anderen die Zölle abschaffen gegen die USA. Null. Warum? Weil diese Zölle der anderen natürlich die perfekte Steilvorlage seiner eigenen Zölle sind und die Zölle braucht er, um die Globalisierung kaputt zu machen, um die Unternehmen der USA und andere in die USA zurückzuzwingen. Deswegen, wenn die anderen jetzt anfangen, wenn die EU sagt, pass auf, Donald, wir senken jetzt alle Zölle für Waren aus den USA auf null, dann wird Trump nicht sagen, ja gut, finde ich ganz toll, mache ich auch. Weil dann ja das Motiv entfällt, wie kriege ich jetzt die US-Unternehmen wieder zurück in die USA? Dann sagt doch das Unternehmen, das in Deutschland produziert oder in Mexiko produziert, warum soll ich jetzt zurückgehen in die USA? Das heißt, er kann das nicht machen. Er kann es eigentlich nicht machen, deswegen ist die Option, biete ihm an, selber die Zölle abzuschaffen, das hat Israel ja gemacht. Netanyahu hat gesagt, wir erheben keine Zölle mehr auf amerikanische Waren und jetzt haben sie trotzdem 17% bekommen in dieser ganzen Geschichte. Ja? Also es hilft dir nicht und wenn es dir nicht hilft, wenn du sozusagen weit entgegenkommst, dann musst du dagegen stinken und musst dir sehr genau überlegen, wie treffen wir hier die empfindlichsten Punkte und kriegen damit noch sozusagen Leute in den USA, die Einfluss haben, ein Stück weit auf unsere Seite, weil die auch sagen, was da passiert, ist ja ziemlich crazy.
Also ich glaube, er verzockt sich damit ja auch massiv. Also in jeglicher Hinsicht. Natürlich erstens schon mal, dass die Wirtschaft jetzt leidet in den USA, das ist ja schon mal ein Punkt. Aber ich glaube auch, wenn man sich jetzt mal das Ganze überlegt, 3, 4, 5, 10 Jahre vor, also er macht ja die Konkurrenz eigentlich dadurch jetzt erst stark. Weil das ist ja jetzt der ganz normale Reflex. Erstens, das muss man sich mal vorstellen, es rotten sich jetzt schon alle zusammen, die jetzt auch nicht die besten Freunde sind in Asien, Japan, China, aber auch Europa Südkorea. Kommt dadurch, Südkorea, genau. Also
wir mit den Chinesen möglicherweise.
Wir auch, genau. Also eigentlich kann man sagen, Trump gegen den Rest der Welt.
Aber das interessiert ihn nicht, weil er...
das ist ja wurscht, aber das ist ja trotzdem idiotisch.
Aus unserer Sicht ist es idiotisch.
Langfristig für uns kann es natürlich auch ein großer Vorteil sein. Natürlich gehen wir da vielleicht in eine richtige Krise mit, aber nach der Krise werden wir wahrscheinlich
stärker vielleicht rauskommen, wäre die Hoffnung. Aber Trump hat ja zu Zelensky gesagt, bei diesem Eklat sozusagen, you don't have the cards. Du hast das Blatt nicht auf der Hand. Und hier hat er selber das Blatt nicht auf der Hand, aber er denkt, er hat das Topblatt. Er denkt, er hat ein Flush, ja, und kann also jedes Blatt hier durchbringen. Und das ist nicht der Fall. Und er ist nicht bereit, das zu erkennen, weil es nicht in seine Vorstellungswelt passt, weil es seiner Ideologie widersprechen würde. Und das ist das Problem bei Ideologen, ist, dass sie sozusagen die Realität nicht nach der Realität beurteilen, sondern sagen, nicht meine Ideologie ist falsch, sondern die Realität ist falsch.
Ja, das ist, ja, also da bin ich bei dir. Also das ist das ist jetzt schwer, das wegzudiskutieren. Und ich glaube, es ist schwer zu sagen, jetzt, Trump wird jetzt in einer Woche, das ist ja auch bei manchen die Hoffnung, so nach dem Motto, ja, er hat jetzt bewiesen, dass er verrückt ist, sozusagen, jetzt kann er da wieder normal werden. Das muss man schon stark anzweifeln. Aber wie gesagt, ich bin so naiv, dass ich glaube, da wird viel Druck ausgeübt werden. Ich glaube jetzt nicht, dass ganz Amerika zuschaut, wie jetzt Trump das
denke Ding ich vor auch. Die Wand. Also ich das, denke das, auch, dass das passiert. Aber die Frage ist, wir wissen nicht, was dann, wie Trump darauf reagiert, also mit Repression möglicherweise, eher nicht mit Einsicht. Ne? Also nicht wirkliche Einsicht, dass er sagt, ja, ihr habt ja recht, Jungs, ne? War ein Fehler, glaubst du auch nicht.
Aber was ist da passiert aus deiner Sicht in den letzten Jahren? Jetzt kennen wir diese ganzen Weltbilder. Also zum Beispiel, das ist ja auch ein schräges Weltbild, dass die Welt quasi immer Verlierer, Gewinner. Also eigentlich ist das ja so das typische Nullsummendenken eines Sozialisten, so nach dem Motto, oh, wenn einer reich wird, dann werde ich automatisch arm.
Merkantilismus.
Per se ziemlich einfältig. Das kennen wir alles schon. Trotzdem hat man ihn damals ja, finde ich, schon als Opportunisten erlebt. Im Endeffekt, Trump 1.0, würde ich sagen, ihm ging es darum, zu gewinnen, gut dazustehen, natürlich vielleicht ein bisschen Show zu machen, Druck zu machen, aber im Endeffekt war es immer im Endeffekt Show, Deals, bla blub.
Na, er hatte damals schon, ich sag mal, Trump 1.0 war deshalb anders, weil er selbst aus seiner Sicht überraschend die Wahl gewonnen hatte. Das heißt, er hatte die Disruptoren nicht, die er jetzt hat, die bereit sind, disruptiv diesen Weg zu gehen, weil sie sagen, wir sind fundamental auf einem falschen Weg. Und ja, die Amerikaner waren fundamental auf einem falschen Weg. Punkt. Man muss das so, diese Gesellschaft ist krank, innerlich krank, entwickelt bestimmte Traumata und hier kommt jemand, der sozusagen Traumata-Heilung verspricht. Ich bringe euch die Preise runter und so weiter. Ich bringe euch Jobs. Medizinsystem total aus dem Ruder gelaufen. So viele Dinge, die so krank sind, dass natürlich jemand, der sagt, ich mache was anderes, erstmal Zustimmung findet. Jetzt werden die Amerikaner merken, shit, das wird auch für mich jetzt persönlich schwierig. Und Trump 2.0, da ist noch dieses gescheiterte Attentat dazwischen, ja, das ihn dann noch in seinem messianischen, ich weiß, wie die Dinge sind, ich bin von der Vorsehung
von Gott gesandt, ja.
Ja, von der Vorsehung da berufen, Amerika wieder groß zu machen. Das darf man nicht unterschätzen bei solchen Typen, die so sind wie er. Ja, also das kommt noch oben drauf. So, sein messianischer Impetus ist damit noch gesteigert, den er ohne ihn hatte. Er konnte vorher sozusagen das Ding nicht so durchziehen, weil er die Mannschaft nicht um sich hatte. Es war für ihn damals noch so, er wollte der berühmteste Mensch der Welt werden und so weiter und so fort. Und Börsenkurse, Rekorde. Ist er
schon auf jeden Fall gut unterwegs.
Ja, also das waren damals seine Ziele. Obwohl er schon ja seit Jahrzehnten das erzählt, was er erzählt. Die Welt nutzt uns aus und wir müssen Zölle erheben. Das erzählt er seit Jahrzehnten. Das ist seit Jahrzehnten auch schon in der ersten Amtszeit. Nur hat er damals eben erstmal angedroht und dann verhandelt. Jetzt hat er pauschal die Zölle angehoben und fängt dann vielleicht an zu verhandeln. Wobei ich eben nicht sehe, wohin diese Verhandlungen führen sollen, aus den schon eben beschriebenen Gründen.
Also ich glaube, vielleicht übertreibe ich jetzt, aber ich glaube, die nächsten zwei oder generell die nächsten Wochen werden wahrscheinlich somit die heftigsten Spanzen seit langem. Gut, Corona war auch heftig, das ist jetzt auch schon fünf Jahre her.
Also immerhin, wir haben die,
auch,
ja, das war aber
so ein bisschen, fühlt sich für dich auch so ein bisschen, auch wenn es was ganz anderes ist, ist schon so ein bisschen ähnlich, oder?
Ja, also ich meine, Corona war natürlich auch ein mentaler Gamechanger.
Gut, das hat uns natürlich noch mehr belastet.
In jeder Hinsicht, aber auch Ausgangssperren in Hamburg, ich weiß nicht, wie ich da...
Ja, das war hier dasselbe. Ne? Ja, mit Hund durfte man raus, aber sonst
so,
nicht.
Wo ich da, ne, wo du sagst, so das ist ja, und dann natürlich der Reflex der Notenbanken, erstmal wieder alles zuzuschütten mit Geld, das fällt uns jetzt auch natürlich ja auf die Füße, nicht? Also das sind ja alles Fehlentwicklungen, die sich aufgestaut haben und jetzt erleben wir eine Art Katharsis, die schief gehen kann, die furchtbar schief gehen kann, oder wir haben Glück, je größer der Schmerz über die Märkte wird, umso höher das Potenzial, dass es irgendwann endet. Wenn jetzt die Märkte nicht mehr negativ reagieren, also nicht mehr verstärkt negativ reagieren, wird Trump weiter durchziehen. That's it. Also im Grunde muss man, es klingt jetzt ein bisschen übertrieben formuliert, muss man hoffen, dass der Crash kommt, damit der Druck so groß wird, dass das irgendwie endet. Dass wir also eine ähnliche Situation erleben wie in den 1930er Jahren, die dann ja zu einem großen Krieg geführt haben.
Also du hast ja auch schon gesagt, du siehst jetzt im Bärenmarkt und ein, ja, starke Bewegungen auf, ab. Es gibt es ja diese denn, ganz
klassische. Trump steuert um, was ich aus meiner Sicht nicht sehr wahrscheinlich ist. Wenn er sagt, okay, Kinder, war jetzt alles nicht so gemeint, dann würde ich an dieser These nicht mehr festhalten, da ja, ich dann, davon nicht
dann,
ausgehe.
Dann stehen wir Ende des Jahres wahrscheinlich viel, viel über höher.
Über 6.000, ja, im S&P. Ne? Also, aber wenn das nicht passiert, was ich für sehr wahrscheinlich halte, aus dem bisher Geschehenen und all dem, wie ich Trump einschätze und analysiere, dann würde ich sagen, dass der Bullenmarkt vorbei ist, so wie wir ihn kennen. Weil wir dann eine 2.0-Welt haben und nicht eine 1.0-Welt. Die Welt, die wir kannten, wird dann nicht mehr der Fall sein.
Aber das ist ja noch lieblich formuliert, Bullenmarkt ist vorbei. Das wäre ja dann, wenn Trump jetzt, wir haben es ja heute besprochen, also wenn er durchzieht, du hältst es für wahrscheinlich, und wenn er, sagen wir jetzt, nicht gestoppt wird
von den Märkten. Ich denke, er wird taktische Kompromisse einstreuen, nicht? Er wird Zuckerl verteilen.
Aber wenn es schief geht, dann rennen wir in die größte Weltwirtschaftskrise aller Zeiten wahrscheinlich. Oder zumindest in eine der...
Ja, aller Zeiten, wenn man sich die 1929er Folgende anschaut, die war, also die, das war wirklich Hungersnot, nicht? Ja, also da muss
so
schon noch...
So schlimm vielleicht nicht, aber es wird auf jeden Fall
wir
dann
haben
heftig.
Noch sehr viel, ich meine, ein so runtergewirtschaftetes Land wie Deutschland, gestern ein Taxifahrer, der mir erzählt hat, ich bin jetzt als 14-Jähriger aus der Türkei gekommen, das Land hat sich, der war jetzt fast so alt wie ich, also so alt wie ich ungefähr, das Land hat sich so wahnsinnig verändert zum Negativen, sagt
er. Die Taxifahrer
er.
Habe ich auch schon oft erlebt, die sind gerade die dann Migrationshintergrund haben oder die
das
Eltern vielleicht,
sind,
ja,
genau, die sehen
sind
das
richtig
kritisch
bedient,
so.
Ja.
Und das heißt, aber dass es immer noch so ist, wie es ist, verdanken wir unserem sehr hohen Kapitalstock auch, dass Corona nicht sofort eine Megakrise ausgelöst hat, sondern wir das relativ, ich sag mal, locker weggesteckt haben, zeigt ja noch eine gewisse Resilienz, also um das mal optimistisch auch zu formulieren. Das heißt, du hast ja schon auch in den USA noch eben bestimmte Substanzen, ja? Und wir, bei uns ist das so ein Crash in Zeitlupe, weil wir sozusagen aus dieser Substanz ja immer mehr wegfressen, so, ne? Weil noch geht es ja, weil noch ist ja Substanz da. Das große Geheule wird dann kommen, wenn du auf der Rille fährst, so, ne? Und da ist eben die Frage, wird das so werden wie 1929 folgende, als ja die Leute buchstäblich gehungert haben, ja? Also das ist schon nochmal eine andere Dimension.
Das ist eine andere
Dimension.
Ich glaube, so weit sind wir jetzt noch lange nicht. Aber es ist schon, man merkt gerade, es ist viel im Umbruch. Ja. Es bietet für uns natürlich auch Chancen. Das muss man auch mal sagen, wenn wir jetzt mal den Hintern hochkriegen. Gerade da fehlt, glaube ich, noch einiges. Aber wie gesagt, Trump, wenn er das so, wie das jetzt dasteht und angekündigt ist, wenn er das durchzieht, dann glaube ich, wird er sich also maßlos verzocken.
Das kann eigentlich ökonomisch nicht funktionieren, nicht? Aber Das Problem ist, du kommst bei ihm mit diesen rationalen, wir wissen, dass Zölle Produkte verteuern. Das wissen wir aus der Zollgeschichte, ja.
Auch bei der Umsatzsteuer zum Beispiel, das rechnet er auch mal mit drauf.
Ja.
Gut, es gibt natürlich die Zölle bei Autos zum Beispiel, die 10% und dann rechnet er die 19% mit drauf, was natürlich dann auch wieder Unfug ist, weil das ja dann wieder, natürlich musst du das erstmal zahlen, aber das ist ja dann auch wieder neutral. Also, da hat man ja schon das Gefühl, weiß nicht, vielleicht ist es einem wurscht oder man versteht es wirklich nicht. Das finde ich auch bedenklich, dass man halt sich auch fragt, ja, kapieren die das wirklich nicht?
Nein, wie du vorher gesagt hast, es spielt keine Rolle, weil es nur wurscht, es ist ja nur Vorwand. Verstehst du? Das Ziel ist ja, eigene Zölle zu erheben, um die Produktion zurück in die USA zu holen, um dann autark zu sein im Konfliktfall. Dementsprechend nimmt man alles, was man als Argument finden kann. Oh, ich habe eine Mehrwertsteuer, wir nicht. In den USA gibt es keine Mehrwertsteuer, aber auf Landebene, also in Bundesstaaten, gibt es teilweise Mehrwertsteuern. Kalifornien am höchsten, teilweise manche Bundesstaaten, die null haben. Ja? Aber es gibt halt keine bundesweite, also kein für den Gesamtstaat USA eine Mehrwertsteuer. Also sagt man, ja, das ist ja, dann kannst du hergehen und sagen, ne? Du suchst ja sozusagen Argumente, um deine Zölle zu rechtfertigen. Darum geht es nicht, um das, ob sie es verstehen oder nicht. Das ist die zweitrangige Frage.
Was ja auch nicht logisch ist, also dass man jetzt Migration kontrolliert, glaube ich, da können wir auch davon ein Lied singen. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall als rational bezeichnen. Aber in den USA, da wird ja so scharf vorgegangen, dass man jetzt auch schon merkt, da überlegt man sich vielleicht, ob man da jetzt unbedingt hingehen will als Ausländer. Und da ist ja auch die Frage, wenn ich jetzt Produktion zurückholen will, natürlich kann man sagen, ja, da wird in Zukunft dann mehr automatisiert und digitalisiert, aber trotzdem, das passt ja eigentlich auch nicht zusammen, dass ich jetzt eigentlich eine Abschottungspolitik schon mache.
Ja.
Und dann auf der anderen Seite, natürlich gibt es sicherlich auch noch genug Amerikaner, die das machen können, aber das ist ja auch
nicht so
logisch.
Genau, und das Problem ist ja, dass die USA intellektuell ausblutet. Ja? Forschung, die gestrichen wird. Das heißt, das Incentive, der Anreiz für dich als Topforscher in die USA zu gehen, ist jetzt gegen null. Und davor war das das Land schlechthin, mit den Perspektiven schlechthin. Alle sind dahin gegangen. Es gab no choice irgendwie, ne? Und das ist der langfristige Effekt, dass sozusagen die Amerikaner nicht in der Lage sein werden. Das ist so ein bisschen wie zwischen 1933 und 1945 in Deutschland, das Ausbluten durch eine völlig irrationale, aber eben ideologisch geleitete Politik führt zu Verlusten von Intelligenz. Und das wird die Amerikaner teuer zu stehen kommen und ist dann eine Chance für die Restwelt sozusagen, dass jetzt alle nach Deutschland kommen, weiß ich nicht, aufgrund der auch desaströsen sind oder schleichenden.
Bei uns, das habe ich neulich auch diskutiert. Das ist ja jetzt eine Chance, die wir haben. Das muss ich mal klar machen. Eigentlich müssten wir jetzt die größte Offensive fahren. Ja. Also gut, Geld geben wir aus. Ich muss auch sagen, bei den Schulden, klar, es ist jetzt, finde ich, rationaler, Schulden zu machen, bevor wir jetzt sagen, okay, wir investieren jetzt die nächsten 20 Jahre gar nichts. Und ja,
aber damit machst du zwei Alternativen, die so nicht gegeben sind, sondern du könntest ja sagen, gut, lass uns doch erstmal ermitteln, wofür genau werden wir Geld ausgeben. Jetzt hast du sozusagen eine Gießkanne, die überall drüber geschüttet wird und danach können wir uns mal überlegen, was machen wir eigentlich mit dem Geld. Und das ist natürlich, das Pferd wird schon völlig falsch aufgezogen.
Ich glaube auch, dass diese Gelder, wahrscheinlich das meiste wird gar nicht ausgegeben werden, weil es gar nicht, entweder, wie du sagst, weil man gar nicht weiß, wofür genau oder weil die Arbeitskräfte fehlen. Also, es gibt ja zigtausend Gründe, Bürokratie. Also die Gelder werden wahrscheinlich sowieso nur, das wird die Gießkanne wahrscheinlich ziemlich stecken bleiben. Das glaube ich auch, dass das ein Problem ist. Aber zum Beispiel, warum geben wir nicht Geld aus massiv für Steuersenkungen? Du könntest ja jetzt in diese Wunde reinstoßen und sagen, du senkst, knallst die Steuer. Lass uns 500 Milliarden aufnehmen und du machst die größte Steuersenkung.
Du musst doch nur den Bundeshaushalt dir anschauen. Da könntest du schon so viele Milliarden generieren, die völlig unnötig sind.
Das auch natürlich noch. Ne? Ja, das würden wir natürlich so machen.
Dann aber würdest du eine Art Doge. Ein gemäßigtes Doge, ein nicht so radikales Doge. Guck doch erstmal, wo hast du Potenziale, natürlich. Wo wird Geld total verschleudert und das investierst du sozusagen in Steuersenkung. Das ist aufkommensneutral im Prinzip.
Aufschwung in zwei, drei Jahren. Also erstmal hier schon bei den Leuten, die da sind und du würdest wahrscheinlich super attraktiv werden, würdest da jetzt auch...
Aber auf die ganze Diskussion schon im Bundestagswahlkampf und danach ging ja nur darum, wie können wir jetzt die Steuern erhöhen. Also völlig absurd. Also wir denken ja per se schon in die falsche Richtung, brauchen uns dann über einen erratischen Trump eigentlich gar nicht beschweren. Der ist auf eine bestimmte Weise crazy, aber wir sind es auch, man. Also wenn das Ausland uns sieht in so vielen Punkten, wenn du nur einigermaßen bei Verstand bist, denkst du dir, das ist doch ziemlich gaga, was passiert. Wir haben ja für die Energiewende mehr als eine halbe Billion aufgewendet. Haben trotzdem den zweithöchsten CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde, die wir produzieren und haben mit die teuersten Energiepreise. Also das ist ja eine Rechnung, die ist ja so offenkundig miserabel und wird ja noch viel miserabler zukünftig.
Ja gut, wir haben auch Ideologie, das ist zwar ganz anders als bei Trump, aber es ist halt auch idiotisch.
Wir haben das Klimaheil und Trump hat das Produktionsheil. So. Und jetzt treffen wir also zwei völlig Gaga-Systeme aufeinander, wo das eine System zu Recht sagt, du bist aber Gaga, aber gar nicht merkt, wie Gaga man selber ist. Und da müssen wir uns letztendlich mal auch an die eigene Nase fassen und sagen, Leute, lasst uns mal hinsetzen und die Ergebnisse anschauen. Was sind denn die Ergebnisse unserer Politik? Die sind miserabel und die sind so offenkundig miserabel. Und ihr diskutiert trotzdem immer noch in eine einzige Richtung, als wäre das, was wir bisher gemacht haben, ganz toll.
Aber weißt du, was das Problem ist? Wir laufen ja eigentlich im Endeffekt genau auf dasselbe zu. Bisschen anders, aber gar nicht so viel anders, finde ich, weil man merkt ja auch, und ich verstehe den Frust, man merkt jetzt auch in den Umfragen jetzt 24-24 CDU und AfD, also die viele CDU-Wähler sind unzufrieden mit dem, was passiert und das meinte ich ja gerade, du weißt ja, dass ich dir da zu 100.000% recht gebe, dass wir natürlich viel Geld einsparen können, aber mit der SPD oder mit den Grünen, es ist ja völlig illusorisch, deswegen sind die Leute ja auch so bedient und jetzt ist natürlich auch ein Problem bei der AfD, die natürlich mit einigen Punkten recht haben, die auch mit ihrer Kritik recht haben, die aber im Endeffekt auch eine Chaotentruppe sind, die dann auch, also ich weiß jetzt nicht, ob das, wenn jetzt die AfD regieren würde und wir würden jetzt komplett über Nacht die EU zerlegen und hier den Euro abschaffen, weiß ich jetzt auch nicht, ob das dann...
Weiß nicht, ob sie das wirklich so wollen.
Aber das Problem ist ja auch, dass man da merkt, das ist ein bisschen wie bei Trump, die wollen ja auch quasi ein System, was kritikfähig ist und was sicherlich viel Reformen braucht, wollen sie auch im Endeffekt so ein bisschen die Wähler wünschen sich das, glaube ich, auch einige mit der Abrissbirne schon ein bisschen kurz und klein schlagen. Ob sie es dann machen würden, ist eine andere Frage.
Ja.
Und man hat dann auch den Eindruck, weißt du, da wird dann auch nicht mehr hinterfragt, ist das jetzt sinnvoll, ist das nicht sinnvoll, gewisse Maßnahmen, sondern da geht es einfach nur darum, so ein bisschen wie bei Trump, die sind dagegen, die wollen das ändern und mir ist es eigentlich scheißegal, was die machen. Hauptsache, es wird anders gemacht. Und ja, da müssen wir auch aufpassen, weil klar, wir müssen halt einfach die Maßnahmen bewerten.
Was wir brauchen, und jenseits einer AfD aus meiner Sicht,
ja, ja,
aber ist halt auch sagen einfach mal eine Analyse des Bestehenden und zu sagen, Leute, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Dadurch, dass aber das alles so ideologisiert ist, ist das natürlich ein Riesenproblem und wir eben auch hier starke Probleme mit den Medien haben aus meiner Sicht, dass ja, wir haben eine unfassbar schlechte öffentlich-rechtliche Struktur inzwischen.
Nicht nur öffentlich-rechtlich, man muss ja auch ja, sagen, die
Spiegel und Konsorten,
Leitmedien sind ja, ja auch, die Qualität ist ja auch
absolut runtergegangen. Miserabel. Alleine, dass wir hier Meinungsfreiheitseinschränkungen haben, wie etwa zu sagen, ja, dass Corona sehr wahrscheinlich aus dem Wuhan-Labor entfleucht ist, galt ja als ganz üble Verschwörungstheorie, obwohl völlig klar war, dass zum Beispiel französische Spitzenforscher, die in Wuhan gearbeitet haben, gesagt haben, die Sicherheitsvorkehrungen sind miserabel dort, ganz, ganz schlecht. Dann hat wenige Tage später hat das Labor in Shanghai, das beste Labor, das China hat, hat dieses Virus detected und ist 2-3 Tage später geschlossen worden. Du schließt doch eigentlich nicht in so einer Situation dein absolutes Top-Labor. Das machst du nicht normalerweise. Also lag doch, wenn du 1 und 1 zusammenzählst, war doch relativ klar, sehr wahrscheinlich. Was jetzt auch als wahrscheinlich eingestuft wird. Nur damals warst du Verschwörungstheoretiker, wenn du das behauptet hast. Vielmehr wurde dann dir erzählt, ja, das ist bestimmt durch Fledermäuse gekommen und wer etwas anderes behauptet, ist Verschwörungstheoretiker und wird latent bei Facebook und anderen unterdrückt. Und da müssen wir uns an die eigene Nase fassen und müssen sagen, Leute, wir müssen irgendwie uns mal hinsetzen und rational durchdenken, was ja, bei uns eigentlich passiert. Und das passiert nicht, weil wir selber so ideologiegesteuert sind in weiten Teilen der Gesellschaft. Entweder wir müssen immer alles verteilen und die Bösen reichen oder wir müssen das Klima retten, damit alle das tun, was wir getan haben, weil wir sind am deutschen Klimawesen, wird die Welt genesen, was natürlich völliger Bullshit ist. All das ist totaler Bullshit. Ja. Und dann hast du noch einen Friedrich Merz, der die ganze Zeit das erzählt und dann erwiesenermaßen nicht wegen der Weltlage komplett das Gegenteil tut, ja? Das sind Vertrauensbrüche, die eine Demokratie töten und ich sehe momentan nicht, wie wir aus dieser Nummer rauskommen, ist mir nicht klar.
Das ist natürlich auch super schwierig, weil klar, dass man investieren muss, ist klar, aber es ist natürlich auch wieder ein Bärendienst jetzt gewesen von Merz, weil es natürlich genau wieder auf dieses Narrativ einzahlt, ja, nach dem Motto, also quasi die Altparteien.
Dann kannst du sagen, alle Lügen. Alice Weidel hat genau das vorhergesagt, was passiert
genau,
ist.
Genau, so, und das, ne, ist natürlich wieder.
Also hat die AfD recht, wird sich jetzt so eine genau, oder andere sagen.
Und,
ne?
Und das ist halt eine gefährliche Entwicklung, dass dann irgendwann eben dieser Trump-Effekt kommt, so nach dem Motto, es ist egal, was die machen, die ja, haben recht und es wird gar nicht mehr hinterfragt. Das Problem haben wir bei anderen Parteien ja auch. Also du hast es ja gerade gesagt, wir müssen einfach mal zur Vernunft kommen. Ich bin ja sowieso schon seit langem auf dem Trip, dass diese Parteien eigentlich der Tod sind, weil das ist im Endeffekt, es gibt für mich nichts Schlimmeres. Also der größte Vollidiot ist wirklich der Parteisoldat, der den größten Schwachsinn auf Twitter oder sonst was dann noch im Wahlkampf lobpreisen muss, wo man jeder gesunde Mensch sich sagen will, was für ein Scheiß und dann muss man das noch verkaufen. Im Endeffekt so der dümmste Trottel ist der Parteisoldat.
Also bräuchten wir eine Art Verhältniswahlrecht, wie es in Großbritannien ist, dann haben wir halt die Situation, dass eine Partei das Ding gewinnt und dann soll sie ihre Politik machen, ne?
Ja, ich glaube, das wäre schon mal ein
also wir besserer waren, Schritt, wir aber die Frage ist wirklich, uns ja immer überlegen gegenüber dem Verhältniswahlrecht, was ja in den USA und in Großbritannien der Fall ist, wo wir gesagt haben, ja, das ist doch nicht wirklich demokratisch so, ne? The winner takes it all und die anderen fallen hinten runter. Aber wir sehen jetzt sozusagen, dass wir eine strukturell Linke letztendlich in den ökonomischen Abgrund führende Politik haben, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung das gar nicht will.
Ja, das ist ja
und das entsteht eben durch diese Parteidominanz auch in Deutschland. Die Parteien sind ja sehr mächtig in Deutschland. Das ist nochmal was anderes als in vielen anderen Ländern. Das ist ein Verfassungsproblem, auch ein Stück weit, dass die Parteien diese Machtfülle haben, die sie faktisch haben.
Ja, und die Parteien sind halt gut. Wird es ohne Parteien gehen? Natürlich ist das schwierig, sicherlich auch. Die meisten Leute.
Ja, es gibt Bewegungen wie Milei in Argentinien, die sozusagen jetzt nicht so ein Parteiending sind. Macron hat es ja auch versucht, La France en Marche. Also so, man hat versucht sozusagen etwas Neues zu machen.
Es müsste halt wirklich mehr um es müssen wirklich die Themen im Vordergrund stehen, weil sonst hast du halt wirklich diese Gefahr, dass du dann einfach. Es geht dann gar nicht mehr ums Thema, es geht dann gut, böse und ich bin quasi also in dem Camp und mir ist scheißegal, was der macht, weil der hat halt recht.
Wir sollten vielleicht, früher oder später kommt es vielleicht so oder so, ja, dass wir sagen, wir haben eine KI, die eine Vorauswahl trifft Und dann entscheidet die Bevölkerung, sozusagen haben wir Analysen von Experten und die Bevölkerung entscheidet, welche Vorschläge aus dieser KI vielleicht am vernünftigsten sind. Das ist
eine gute Vision. Also
weil wenn man dass die KI dann auch die Scheiße baut und hier halluziniert, wissen wir auch. Also wir können uns auf die KI nicht verlassen.
Ja, wir brauchen aber man immer kann eine das Steuerung, ja auch dann, ne? Genau, man kann das ja, Experten, man kann das ja alles dann so ja, aus
etwas moderieren Formen, und so. Genau, und dann auch wirklich den Leuten auch die Macht geben, darüber zu entscheiden. Genau,
dann hättest du eine direkte Demokratie. Wie wir eben
auch bei den Digitalkonzernen, wenn wir da nochmal ganz kurz die Brücke rüber, Digitalsteuer, gebt den Leuten die Macht über ihre Daten zurück. Warum werden meine Daten verwendet und ich habe nichts davon, aber die Firma schon? Sie kann das ja vielleicht tun, wenn ich damit einverstanden bin, aber dann will ich ein gewisses Sharing haben. Also wir könnten hergehen und sagen, das wäre da zum Beispiel ein geiles Programm, wenn die EU hergeht und sagt, ja, wir werden das Geld gar nicht als Zoll deklarieren, sondern ihr bezahlt sozusagen für die Nutzung der Daten und wir schütten das an die Bevölkerung als eine Art Steuersenkung wieder aus. Aber so kreativ werden die Herrschaften nicht sein, da bin ich mir relativ sicher.
Wir werden auch keinen Cent rausrücken, freiwillig.
Na, wir haben ja jetzt Solidaritätszuschlag, gell, der 1991 der Fall sein sollte und nur bis 31. Dezember 91, aber das Jahr 1991 ist sehr lange teilweise. Ja,
das ist
na, also, oder Klimageld, ne, sollte uns ja auch, wir erhöhen künstlich die Energiepreise und geben es euch dann hinten wieder rein. Aber selbst das passiert nicht. Und dann zu sagen, ja, Putin hat die Energiepreise nach oben gebracht, das ist kurzfristig temporär gewesen, aber es ist strukturell der Wille der Politik, die Energie teurer zu machen. Punkt. Wir müssen das einfach mal klar auf den Punkt bringen und sagen, ihr seid dafür verantwortlich, dass die Energiepreise hoch sind. Punkt.
Ich sehe, wir müssen das irgendwann selber machen. Wir müssen uns mal alle wahrscheinlich so, ja, es ist, ich halte auch nichts von neuen Parteien gründen, aber wie du sagst, vielleicht muss es da mal so ein Bewegung klingt auch schon wieder so schräg, aber ja, man muss
ist ja verdächtig in Deutschland mal, Bewegung.
Ja, ja, das ist auch nicht das richtige Wort, aber einfach ja, Themen.
Ja, sachorientiert, nicht ideologieorientiert, ne?
Nee, und wirklich
sind Wege, die wir eingeschlagen haben. Lass uns doch mal die Fakten, Energiewende, kannst du die Fakten ja relativ einfach. Erneuerbare Energien wären perfekt, wenn wir sie komplett speichern könnten. Können wir aber nicht, also sind sie nicht perfekt, sind eher ein Problem, nicht? Also so dass man dann ideologisch auf die Idee kommt, ja, dann lass es doch nur produzieren, wenn die Sonne scheint und der Wind weht, ja, und das in einer Industrienation, dass allein solche Gedanken durch die Bundesnetzagentur auch nur, ich sag mal, entfernt, man will Tests machen mit 400 Firmen, wie das so funktioniert, also nur produzieren, wenn die Sonne scheint, also wenn wir erneuerbare Energien haben. Daran siehst du, wie wenig sachorientiert die Sache ist, weil man ein ideologisches Fernziel vor den Augen hat und damit gar nicht mehr kapiert, dass man voll gegen die Wand rennt und sich sagt, ja, aber ich will doch in den siebten Himmel, ja, wo 25 Jungfrauen sind, so ungefähr ist das, ja. Also wir sind hochgradig religiös orientiert und wir müssen bei uns selber anfangen, um überhaupt ein kompetentes Urteil über Trump und Konsorten zu machen,
ja,
uns erlauben zu dürfen eigentlich. Ne?
Und wir müssen auch die Hausaufgaben machen, weil das ist jetzt, also wenn es vielleicht auch erstmal in die Grütze gehen sollte oder schwieriger wird, weil wenn die USA natürlich eine richtige Grippe kriegen, dann liegen wir auch wahrscheinlich ordentlich im Bett.
Und dann werden die Rufe nach Verteilung noch lauter und damit gehen wir.
Aber dann muss man halt die Chance nutzen, weil das aber wäre
siehst du
dann
jemand, eine, der die, also
nee, ich sehe es leider
also
nicht.
Also zum Beispiel Umverteilung von, wenn die Amerikaner jetzt US-Unternehmen Digitalsteuern zahlen, das den Konsumenten auszuschütten wäre ein richtiger Push, ja. Also
ja, oder einfach, möglicherweise
über Helikopterchecks. Ne? Du sagst, das ist das Geld amerikanischer Konzerne, die jahrelang mit euren Daten gutes Geld gemacht haben. Das ist eine kleine Entschädigung. Hier hast du einen Scheck von 5.000 Euro. Und das gibst du jedem Deutschen, das, was die Amerikaner ja in Corona gemacht haben.
Dann haben wir Bombeninflation.
Ja, gut. Ja, so als Einmaleffekt ist das wahrscheinlich nicht so relevant. Die Inflation, die Amerikaner kriegen die Inflation, weil die Dollarbasis im heimischen Amerika größer wird, während weniger Güter aus dem Ausland in die USA kommen. Und das bedeutet dann höhere größere Geldbasis, Dollar-Geldbasis auf weniger Güter.
Die
haben das Inflationsproblem.
Ich wäre für die größte Steuersenkung aller Zeiten. Dann wäre man, dann
hätten wir einen Ruck. FDP-Sympathisant, du auch, da hör mal.
Nee, mittlerweile nicht mehr.
Hast du nicht gewählt, ne?
Vielleicht schon, aber...
Vielleicht schon.
Weiß es nicht genau.
Man weiß es nicht, nee.
Aber nee, das Ding ist durch. Also die FDP, das ist jetzt...
Ja, wir brauchen aber irgendwas, also irgendwas ja, Liberales.
Aber, aber die gehen jetzt auch noch weniger in die liberale Richtung. Also die Ampel war schon schwierig. Dann hat man sich, finde ich, kurz gefangen, war aber nicht mehr glaubwürdig. Und nach der Wahl hat man sich jetzt, finde ich, komplett davon verabschiedet. Und die Person, das ist ja ein schlechter Witz. Also das ist ja... Also... Wenn man von Kubicki und Lindner auf Dürr umsteigt, das ist wirklich wie von Porsche in
Strack-Zimmermann, ja.
Ja, oder und eigentlich. Nee, ich glaube, das
wird schwierig.
Und die gehen ja auch eher in Richtung eigentlich, die nähern sich ja eher grünen SPD an, als dass man jetzt sagt, man muss sich jetzt auch nicht generell Parteien annähern. Ich finde es auch falsch, wenn man als liberale Partei immer quasi so, oh, wir sind hier das Anhängsel von der Union, das ist ja auch peinlich, man muss sein eigenes Ding machen, aber das sehe ich gerade da gar nicht. Aber neue Parteien ist auch ein schwieriges Thema.
Also mir fällt es in Deutschland auch nicht viel ein, muss ich sagen. Ne? Also,
ja, mir auch nicht. Das ist leider meine Stimmung ist schon wieder im Keller.
Ja.
Aber
es sind spannende Zeiten.
Wir geben ja alles, wir können ja nicht mehr tun als...
Genau, also man kann nur versuchen, an die Vernunft zu appellieren, Themen, auch wenn das derzeit sehr schwierig ist. Und in den 1930er Jahren war es auch sehr schwierig, weil auch das eine Zeit war, die sehr stark von Ideologien, Nationalsozialismus auf der einen Seite, Kommunismus auf der anderen Seite, alles Heilsysteme, nicht wahr? Und wir bewegen uns jetzt auch wieder in so einer ähnlichen Heilsystemsituation und haben gleichzeitig wieder Phänomene wie Zölle. Also wir reproduzieren im Grunde auf anderer Ebene die Erfahrung der 1920er Jahre oder 30er Jahre. Und das ist, da müssen wir aufpassen.
Hoffen wir, dass es dann halbwegs nochmal gut ausgeht.
Hopefully yes.
Markus.
Mario, ich danke dir.
Vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht. Also ich finde diesen Austausch wirklich genial. Und ich hoffe, euch gefällt's auch. Und wir bekommen einen Daumen nach oben. Schaut unbedingt mal auch mal bei Fugi vorbei. Und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke dir.
Danke, Mario.
Danke euch. Wir sind jetzt raus.
Bis zum nächsten Mal. Servus.
Ciao.